Herzlich willkommen bei Psychopferd und Spitzensportler, der Podcast, dem Pferde vertrauen. In dieser neuen Folge begrüßen euch wieder die wundervolle Kathi Dannreuther.
Hallo und schön, dass du da bist.
Und Marianne Kugelhör. Wir sind ausgebildete Trainerinnen nach Timo Ameroso. Unser Fokus, der Körper, die Psyche und das, was dazwischen oft verloren geht. Echte Bindung.
Halli, hallo, ihr Lieben. Marianne, schön, dass du wieder da bist. Die letzten beiden Folgen warst du ja nicht anwesend und ich habe quasi fremd gepodcastet. Und man könnte ja sagen, du hattest sozusagen frei. Jetzt, dann habe ich mir gedacht, kommst du überhaupt zurück? Was ja auch ziemlich witzig war, dass ja unsere beiden Mamas sich irgendwie Gedanken gemacht haben, was bei uns eigentlich los ist, weil wir ja beiden nicht gesagt haben, dass wir jetzt mal eine Folge allein sozusagen, also ich allein mache. Das fand ich ja ziemlich süß. Aber jetzt bist du auf jeden Fall wieder da und ich habe mir dann gedacht, das ist ja, dass man ja schnell mal irgendwie so sagt, naja, die hatte jetzt mal ihre Freiheit oder die konnte jetzt mal ihre Freiheit genießen. Aber was heißt denn eigentlich frei? Heißt jetzt frei nur, wenn einen niemand festhält? Oder dann, wenn man wirklich eine Wahl hat. Und da wird es jetzt heute interessant, weil heute sprechen wir mal über Freiarbeit, Freiheitsdressur, Zirzensik. Also genau die Bereiche, die ja oft mit diesem Gefühl von Freiheit in Verbindung gebracht werden. Jetzt aber erstmal, welcome back und schön, dass du wieder da bist.
Ja, thank you very much, liebe Kathi. Also alle, die wo sie jetzt gefreut haben, dass ich weg bin, muss ich leider enttäuschen. Ich bin wieder da. Ich hatte nur Freigang, dass ich mich da heim für die Folge so ein bisschen vorbereiten gegangen. Gell, kann man sagen. Also ich war jetzt mal auf eigener Faust unterwegs. Nee, das habt ihr ganz super gut gemacht. Jetzt war es, war für mich auch total spannend, weil ich die Folge ja komplett so unvorbereitet, am Dienstag natürlich jetzt mal hören konnte. Genau, dann starten wir mal wieder los, oder?
Auf geht's. Ich bin ja froh, dass du wieder da bist und nicht nach den letzten zwei Folgen gesagt hast, nee, also jetzt, ihr könnt mich mal, jetzt bin ich endgültig raus, was ihr da fabriziert habt.
Schön. Das war ganz wunderbar, liebe Kathi. Ich hab's da ja schon gesagt, gell?
Also, um jetzt gleich mal zu starten, habe ich mir mal überlegt, dieser Begriff Freiheitsdressur, wenn man den jetzt mal wirklich aufschlüsselt, könnte man ja sagen, er besteht aus Freiheit und aus Dressur. Und dann habe ich jetzt einmal das Internet befragt, wie man das denn vielleicht definieren könnte. Und der Begriff Freiheit bedeutet, es ist die Möglichkeit, also man hat die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen verschiedenen Optionen zu wählen und selbstbestimmt zu handeln. Wenn man jetzt aber sich den Begriff Dressur anschaut, heißt es da geschrieben, mit Dressur wird die Ausbildung von Tieren zu einem bestimmten Zweck bezeichnet. Der Begriff Abrichtung dient da eher für die Ausbildung von Nutztieren zu Arbeitszwecken, zum Beispiel jetzt Lawinensuchhunde oder sowas, und die reine Dressur eher als eingeübte Kunststücke zur Unterhaltung des Halters oder des Publikums. Und wenn man das eigentlich mal, ja, diese zwei Begriffe, kann man eigentlich ja gar nicht zu einem Begriff zusammenführen. Also das sind ja voll die Gegensätze. Das war mir so irgendwie nie bewusst. Habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht. Aber ja, ich glaube, da kann man sich vielleicht schon mal so ein, zwei Gedanken erstmal selber drüber machen.
Ja, genau. Der andere Begriff, wo ja da viel verwendet wird, ist ja diese Freiarbeit. Also und Freiarbeit, also wenn man das mal, die Begriffe, genauso wie du es auch gesagt hast, trennt, also entweder habe ich jetzt frei oder muss ich arbeiten. Also das ist ja eigentlich, widerspricht sich ja komplett. Genau.
Vielleicht soll man erstmal einmal kurz so diese Begriffe kurz mal, ja, was man vielleicht generell drunter versteht. Also ich finde, Freiarbeit ist ja so eher so der übergeordnete Begriff, oder? Dass das Pferd sich quasi frei bewegt. Ja, gut, ob's gegebenenfalls frei entscheiden kann, ist wieder was anderes nochmal, aber einfach so genereller Überbegriff einfach. Und Freiheitsdressur, da zeigen die Pferde ja Dressurlektionen oder auch zirzensische Lektionen, aber eben ohne eine physische Verbindung. Also da ist kein Seil, kein Strick und da geht es jetzt eher um die Art, die Ausführung, also bestimmte Übungen.
Im Gegensatz ja zur Zirzensik, das ist ja eher so das Erlernen von irgendwelchen Lektionen, die ursprünglich aus dem Zirkus kommen. Kompliment, Knien, Liegen, Steigen, spanischer Schritt, whatever. Was aber ja nicht unbedingt frei sein muss, sondern was ja auch am Halfter oder am Strick gemacht werden kann.
Ja, genau. Also ich glaube, da gibt es viele Abstufungen, wie man das aufbaut oder wie man das Pferde beibringt generell. Ich glaube, was schon am Anfang ganz oft ist oder eigentlich bei den meisten, wo ich jetzt zumindest bisher gesehen habe, dass man am Halfter startet, am Strick und das dann erst nach und nach weglässt. Also dass es dann erst irgendwann frei wird. Also das heißt, es ist sehr wohl so, dass die am Anfang, keine Ahnung, wenn jetzt dieses Kreiseln zum Beispiel um einen lernen sollen, und da sind wir ja schon wieder dabei, es ist frei, aber wir müssen es ihnen lernen, dann sind die natürlich am Halfter und an der Longe oder an einem langen Strick. Man zeigt es denen 10-mal und dass Pferde natürlich unglaublich schlau sind, wissen wir ja. Das heißt, die lernen ja grundsätzlich schon sehr schnell. Dann geht es halt schon recht schnell, dass man das immer weiter weglassen kann. Und dann ist es Freiarbeit, aber im Endeffekt aufgebaut wird es, das, was ich gesehen habe, immer schon begrenzt am Halfter und am Strick.
Genau, und da ist ja dann wieder eben die Frage, was unter diesem frei gemeint ist. Also es ist ja zum einen, völlig klar, dass die auch erstmal am Strick anfangen. Und da ist ja schon die Frage, wie freiwillig kann das dann alles sein? Also ist wirklich diese Wahl, mache ich mit oder mache ich nicht mit, gegeben, wenn sie am Strick sind und nicht weg können, eben am Anfang? Also beides, sowohl freiwillig als auch Freiheit, ist in dem Moment ja dann schon wieder fragwürdig. Und man darf sich vielleicht dann mal ja die Frage stellen, ob das Pferd wirklich freiwillig da bleibt, weil es quasi gelernt hat, da zu bleiben, oder weil es wirklich die Wahl hat, ob es da bleibt oder ob es gehen möchte.
Genau, und das ist ja eigentlich unsere Haupthypothese, was wir ja wieder aufstellen wollen. Also wenn es frei wäre, warum muss ich es dann beibringen? Also wenn ich was freiwillig mache, dann musst du mir das jetzt nicht beibringen, dass ich das dann bitte freiwillig mache. Also was schimmern? Ich finde, das widerspricht sie total. Und ja, es schaut ja, also vielleicht, dass wir da vielleicht noch einsteigen, es schaut ja erstmal toll aus, das, was man da wieder sieht. Also das heißt, wir sprechen ja da davon, die Pferde bleiben, egal, wenn man jetzt in einer großen Show ist oder was, das, was ja zu häufig gibt, dass die Pferde immer bei einem bleiben. Egal bei lauter Musik, bei irgendwie Pyrotechnik oder was auch immer es da alles gibt. Die Pferde kleben ja wirklich an ihrem Menschen, was ja erstmal total einheitlich und super schön ausschaut. Dann kreiseln die Pferde irgendwie wie wild um einen, ohne dass der Mensch dann irgendwie noch viel machen muss. Also das heißt, das ist total einstudiert. Die sausen die ganze Halle hinterher, stoppen dann von 100 auf 0. Dieses Hinlegen hat man, Kompliment, was gibt's noch alles, dieses Steigen. Aber die Frage ist ja, was ich mir da immer stelle, schaut auch da wieder den Pferden irgendjemand ins Gesicht? Zum Beispiel, also nur ins Gesicht, oder schaut die Pferde da irgendjemand mal an? Weil die Frage ist ja, wenn es freiwillig wäre und wenn das so eine starke Bindung ist, dann sind wir wieder bei unseren Stressmarkern. Warum zeigen die Pferde dann so enorme, durchgehende Stresssignale?
Also das habe ich mich auch schon länger gefragt, schon bevor dieses ganze, also ich finde die Stressmarker, das kam irgendwie so die letzten Jahre erst irgendwie mehr auf, beziehungsweise glaube ich auch schon einfach durch die sozialen Medien, dass das viel mehr in den Fokus rückt, was ja super ist. Aber früher, wenn man da auf so Veranstaltungen war, also ich war da früher auch, um Gottes Willen, und ich fand es auch toll, das anzuschauen als junges Mädel, ne? Das ist ja ultra faszinierend. Und man denkt sich, wow, das will ich auch. Und dann haben die auch noch so schöne Kleider an und dann hier 10 Schimmel um einen rum. Aber was mir dabei immer nicht gefallen hat, dass die so oft die Ohren nach hinten angetackert haben, der Schweif schlägt wie verrückt und du denkst ja, ich weiß nicht. Also so richtig harmonisch sieht es dann ja manchmal trotzdem nicht aus.
Genau, also du hast schon gesagt, dieses abgeklappte Ohren nach hinten und Schweifschlangen, was zählen wir nur dazu? Also wenn das ganze Unterkiefer, also die ganze Maulpartie total angespannt und auch dieses angetackert ist, also dass sich da gar nichts mehr bewegt, dann sind wir natürlich wieder bei den Markern. Was machen denn die Augen? Also blinzelt das Pferd noch? Blinzelt es extrem viel? Das sind ja alles so Anzeichen, so Marker, die wo man erst mal sehen darf. Und wenn man das unter dem Gesichtspunkt mal anschauen würde, dann sieht man nämlich sehr, sehr, sehr viele Pferde in Zirzensik oder in der Freiheitsdressur, die wo genau das mehr oder weniger durchgehend zeigen. Und wie du schon gesagt hast, natürlich schaut das total toll aus. Ich war da als Kind auch ganz vorne mit dabei. Und da können wir vielleicht mal gleich einsteigen. Ich habe dir das ja schon gesagt, dass ich einen kleinen Bericht aus meinem Leben dazu habe mit meinem Pferd. Und zwar, vor ich beim Timo gelandet bin, habe ich da, warum auch immer, über Instagram mal eine entdeckt, die wo im Endeffekt so Freiheitsdressuren macht. Mittlerweile auch sehr erfolgreich in riesigen Shows. Der Name ist jetzt erstmal egal. Auf jeden Fall habe ich das ausprobiert. Beim Sancho damals. Im Endeffekt wollte ich auch dieses, dass er frei mit mir durch den Reitplatz läuft, zum Beispiel jetzt. Also das heißt, dass er komplett ohne Halfter neben mir ist. Habe das dann natürlich so mehr oder weniger mit ihren Tipps mal probiert umzusetzen. Also ich habe jetzt keinen Unterricht gehabt oder irgendwas, Gottes Willen, aber aus Videos, und die hat dann in der Story immer so kleine Erklärungen gemacht und habe das einfach mal ausgetestet. Das hat auch sehr schnell funktioniert. Also man hat definitiv gemerkt, am Anfang wollte er halt, oder ist halt ein paar Mal dieses Ausbrechen. Also im Endeffekt, dass er dann abgeswitcht ist halt und irgendwie weggelaufen ist von mir. Und das hat aber schon relativ schnell funktioniert, dass der bei mir geblieben ist. Aber, da bin ich bei dir, das hat irgendwie Stress ausgelöst in mir sogar, weil der definitiv nicht entspannt war dabei. Da war alles andere wie entspannt. Und ich habe das wirklich, ich habe das vielleicht ein paar Wochen gemacht. Also jetzt nicht ohne die irgendwie jeden Tag, sondern ich habe das einige Male gemacht. Und dann hat die wirklich das Problem, dass wenn der neben mir, also die sollen ja immer neben einem dann traben, auf Schulterhöhe so ungefähr, dass der dann irgendwann angefangen hat, mich mehr oder weniger schon fast so anzugreifen und richtig hektisch geworden ist. Also der ist dann vorne so ein bisschen angekopft und man denkt, okay, hoppla, was ist jetzt los? Und du hast einfach gemerkt, der Stresspegel ist enorm an. Also der ist an, der Junge. Und das ist mir dann echt, Gott sei Dank, gleich mal sehr, sehr komisch vorgekommen. Und dann habe ich das Ganze wieder eingestampft. Dann bin ich Gott sei Dank beim Timo gelandet. Aber das waren im Endeffekt so meine Erfahrungen. Das heißt, ja, das hat total schnell funktioniert, weil die sind ja wieder super schlau. Also ich habe das so gemacht, so irgendwie mit Schnipsen. Also zuerst machst du es dann mit der Gerte, deutest irgendwie so einen Seitengang an und dann machst du es nur noch mit Handheben. Und der hat das so schnell perfektioniert. Aber auch da, also der wäre durch den kompletten Reitplatz schenkelweichend auf mich zugekommen, so schräg mit mir mitten, nur mit auf dieses Fingerzeigen nach oben. Aber der war durchgehend angespannt dabei. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht funktionieren. Das kann es jetzt nicht sein. Und dann habe ich das wirklich wieder lassen, weil das, ja, da habe ich mich selber so unwohl gefühlt dabei. Genau, also das war meine Erfahrung in dem Bereich. Kathi, hast du sowas auch mal selber ausprobiert? Oder ist der Zug an dir vorbeigefahren?
Also da habe ich tatsächlich eigentlich keine Erfahrung. Das habe ich ja zu dir auch gesagt, wie wir über dieses Thema gesprochen haben, dass ich da eigentlich total blank bin und habe mich jetzt natürlich schon ein bisschen mehr damit befasst in der Vorbereitung und deswegen vielleicht auch hier gleich nochmal, dass wir um Gottes Willen hier ja auch wieder nichts verteufeln wollen, gell, und niemanden belehren wollen, sondern wie gesagt, nur auch für mich, die keinen Dunst davon hat, wie man sowas aufbaut, aber von außen das überhaupt anzugucken, was die Pferde da einfach zeigen, da dafür wieder zu sensibilisieren. Was ich gemacht habe, ist so das Einzige mit dem Pony damals halt, dass du ein bisschen spanischen Schritt gelernt hast mit dem. Aber das habe ich dann auch relativ schnell wieder aufgehört, weil irgendwann hatte ich dann immer so blaue Flecken. Und mit meiner Cousine, ihrem Pferd, haben wir das auch gemacht. Der war halt noch einmal einfach ein ganz anderes Kaliber. Und der, wenn halt vorne mal rausklonkt, weil die spulen ja irgendwann das dann ab. Also wenn der Stress dann so hoch ist, das ist ja das, was du auch gerade so beschrieben hast und was ja auch wirklich sozusagen wissenschaftlicher belegt ist, dass wenn der Stress so hoch ist, sich die Lernfähigkeit ja verschlechtert und dadurch die oft einfach nur so Reaktionsmuster abspulen sozusagen. Das kann ich zum Beispiel von meinem Hund bestätigen. Also mit der habe ich da mehr Erfahrungen, die kann so ein paar Tricks und merkst aber, wenn die irgendwann drüber ist, dann passt die null mehr auf. Die schaut nicht, was ich eigentlich von ihr will, sondern dann macht sie eine Rolle, dann dreht sie sich, dann legt sie sich tot hin. Also es wird nacheinander alles abgespult. In dieser Erwartungshaltung war es jetzt endlich richtig.
Genau, also das kann ich voll bestätigen, genau das, was du gesagt hast. Der hat gar nicht mal aufgehört gefühlt mit diesem, mit dem Schenkelweichen, also mit diesem Seitengang. Das war wirklich so dieser vorhereilende Gehorsam, wie man es ja so schön nennt, war da so richtig schön am Point. Und vor allem, ich habe das Ganze ja tatsächlich nur ohne Futterlob gemacht. Also das heißt, wenn ich das Ganze nur mit Futterlob gemacht hätte, dann möchte ich gar nicht wissen, wo man gestanden bei mir in den paar Wochen, wo ich das betrieben habe. Genau. Also man wie du schon gesagt hast, wir möchten ja da wieder gar nichts verbieten oder schlecht machen. Also man kann das am Pferd ja grundsätzlich alles beibringen. Zum Beispiel so einen Seitengang, das kann man ja frei machen. Wir würden ja das ja nach der Timo-Methode im Endeffekt einfach wieder kleinschrittiger aufbauen. Und es geht ja gar nicht darum, dass man das mit einem Pferd überhaupt gar nicht machen darf oder erreichen sollte, sondern dass man diese Stressmarker erkennt und das einfach kleinschrittiger aufbaut und dann im Endeffekt fürs Pferd wieder belanglos macht. Also belanglos ist ja das immer, was bei uns total positiv ist. Das heißt, das Pferd hat keine negative Verknüpfung damit und der Stresspegel geht auch nicht nach oben. Man kann das auf eine gesunde Art genauso beibringen. Es ist ja zum Beispiel jetzt hat der Timo hat ja ein paar Olo auch das Sling beibracht, dass er ja auch, wo er in der Zeit, wo er noch geritten ist, ihn auch reiten konnte. Und das schaut aber halt ganz anders aus, wie das der Timo allein ja schon kleinschrittig aufgebaut hat, wie lange das gedauert hat. Und jetzt aber auch am Ergebnis sieht man das ja in den Videos, wie das ausschaut, wenn sich der Paolo hinlegt und wie es ausschaut, wenn sich so eine Freiheitsdressur in Anführungszeichen normal gearbeitetes Pferd hinlegt.
Genau, wenn man sich, also wenn wir beim Beispiel von Paolo gleich noch bleiben wollen, das Video ist ja, glaube ich, auch im Internet auf YouTube, glaube ich, zu sehen, gell, oder irgendwo.
Genau. Und auf Instagram hat das auch mal.
Ja, also im Gegensatz zu anderen Pferden, die legen sich ja wirklich, das Kommando kommt und die legen sich ja an Ort und Stelle hin. Und der Paolo hat immer die Freiheit, sich seinen Platz erstmal selber auszusuchen. Das ist ja schon einfach ein ganz signifikanter Unterschied. Dieses sofort auf kleinste Signale reagieren, da weißt du ja schon, wie, ja, dass das irgendwie vielleicht ein kritischer Punkt sein könnte, wenn die eben dieses Verhalten immer so prompt zeigen, wenn die kaum zögern, könnte ja so ein Hinweis auf so einen hohen Erwartungsdruck einfach sein. Und wie du schon gesagt hast, viele Pferde, die liegen dann da, da ist ein Bein schon wieder nach vorn ausgestellt und der Schweif, der wackelt hinten im Sand so die ganze Zeit. Oft müssen die Leute dann vielleicht ja immer zu Leckerli reinstopfen, dass sie liegen bleiben oder dann wieder auf die gut einreden oder was auch immer. Und das ist ja beim Paolo zum Beispiel gar nicht. Und der liegt da, wie wenn er halt da gerade liegt, bis der Timo dann da sein Rolli daneben stellen kann und aufsteigen kann. Und wenn man das halt anders macht, dauert das natürlich auch wieder länger. Ich glaube, der Timo hat mal gesagt, es hat 2 Jahre gedauert, bis der Paolo sich hingelegt hat. Und dann hat es nochmal 2 Jahre gedauert, bis er aufsitzen konnte. Aber dafür ist es jetzt halt eine stabile Nummer. Und es funktioniert halt auch, wenn da hinter denen ein Kamerateam steht.
Ja, genau. Und was ja der Timo immer gesagt hat, er hat sich ja dann im Endeffekt, oder er war sich ja zu Tode sicher sozusagen, dass er sicher ist dann, wenn er reitet. Also er hat ja gewusst, sobald sich der Paolo hinlegt und er aufsteigt, dann wusste er ist sicher. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Also kein durchgehendes Pferd oder das, wo man immer so auf Abruf haben muss irgendwie und beobachten darf, sondern dass das einfach eine stabile Nummer ist und dass wir im Endeffekt unter unserer Lebensversicherung haben. Das wollen wir im Grunde genommen alle. Und man muss es ja um Gottes Willen am Pferd nicht beibringen. Also das war ja auch nur vom Timo, weil er ja eben im Rollstuhl sitzt und er halt einfach nicht aufsteigen kann, normal wie wir alle. Genau. Und wie du schon sagst, ja auch das Hinlegen, auch wenn das länger dauert beim Paolo, es schaut aber komplett anders aus. Der liegt halt da so, wie wenn er jetzt einfach da liegt und genauso legt er sich ja auch hin. Also das schaut total ruhig aus. Der sucht noch irgendwie so ein paar Sekunden oder Minuten seinen Platz und dann legt der sich aber komplett gechillt hin und nicht dieses Wusch, ich lege mich jetzt hin, so wie die das alle machen. Also das schaut ja schon hektisch aus, obwohl sie sich hinlegen. Und genau das, was du sagst, da muss man sofort so am Boden hinsprinten und ach ja, bleib liegen, bla bla bla. Und so wird es ja erstmal beibracht. Und
zu diesen Pferden, die sich da so prompt quasi hinlegen, vielleicht noch ein Gedankenanstoß oder eine Frage. Wie viel Entscheidung steckt denn da noch drin, wenn zwischen Reiz, also dem Kommando und der Reaktion, dem Hinlegen, keine Pause mehr ist? Also das habe ich mir gedacht, ja, stimmt.
Das ist ja genau das, was wir als Mensch immer probieren zum Verlängern. Also sei es bei uns selber oder beim Pferd. Also wir wollen ja diese Zeit zwischen Reiz und Handlung oder Entscheidung genau verlängern. Weil genau da ist ja der Zeitpunkt, wo wir uns Gedanken machen, was planen können, keine Ahnung, kreativ sein können und eine super gute Lösung finden. Und nicht dieses, du magst mich blöd oh und ich hau frontal zurück mit meinen Wörtern, sondern ich reflektiere ja immer erst, dann sage ich, okay, warum triggert mich das jetzt, was du sagst? Oder warum macht die mich blöd? Oder dann kann ich mir nur denken, ach, keine Ahnung, die hat jetzt vielleicht heint Stress auf der Arbeit gehabt, die beruhigt sich bis morgen schon wieder, was schon mal, und nicht dieses gleich dagegenhauen. Das ist ja genau dieses, also was du sagst, zwischen Reiz und Handlung, diesen Zeitraum wollen wir eigentlich verlängern und ja auch beim Pferd, dass eben diese Denkprozesse ja erstmal wieder stattfinden können.
Ich bin jetzt kurz raus, weil ich mir gerade dich vorgestellt habe, wie du angefangen hast zu reden, dass du mir hast gesagt, dass du gleich zurückhaust mit Worten, aber in meinen Gedanken hast du schon die Faust.
Hätte ich niemals machen, Kathi, gerade bei dir nicht. Ich weiß, es ist keine Lösung.
Ja, ich trage heute auch Brille. Bitte nicht schlagen, nicht ins Gesicht.
Schau und ich nicht. Das ist sehr verkehrte Welt hier.
Na, diese Pferde, die so übersensibel in dem Moment sind und so auf jedes Signal von dir quasi achten, das ist ja so die eine Fraktion. Und dann gibt es ja auch noch die anderen, die eher so total, ja vielleicht schon abgestumpft wirken, die ja schon total in sich gekehrt sind und alles auch alles machen, aber irgendwie mit so einem ganz anderen Energielevel. Die gibt es ja auch noch. Wenn die natürlich weniger zeigen, könnte man vielleicht noch mehr auf, ja, die machen das alles freiwillig gehen. Kann auch sein. Wissen wir jetzt ja nicht. Da darf man trotzdem halt auch wieder auf diese markanten Marker, über die wir ja schon mehrfach gesprochen haben, auch in den anderen Folgen, über das Pulsewort Totstellreflex. Oh nein, sag's nicht schon wieder. Ja, also darüber sprechen wir jetzt nicht schon wieder so ausführlich. Ihr wisst mittlerweile als langwöchige, langjährig ist es ja noch nicht. Wie sagt man denn? Als halt unsere ganz tollen Zuhörer. Wisst ihr, worüber wir reden? Ach, danke. Ja, aber viele Pferde verhalten sich leider halt so oder zeigen das zumindest so nach außen.
Genau, und drum ist eigentlich unser wichtigstes und wertvollstes Werkzeug beobachten. Das heißt, sowas wie die Zwinkerfrequenz und auch dieses Ohrenspiel oder ja, nein, also sind die Ohren hinten angetackert oder sind die vorne, sind die flexibel, wegen sich die auch mal oder ist da eigentlich gar kein Leben mehr im Pferd? Das kann man ja immer beobachten. Und das einfach mal aus der Emotion rauslösen, was man sieht, oh, das Pferd macht jetzt da ganz toll irgendwas mit dem Mensch. Sondern einfach mal das Pferd anschauen, wahrnehmen und neutral beobachten, was man wirklich sieht. Also was ich so einen schönen Satz finde, ist, Freiheit erkennt man nicht daran, dass ein Pferd bleibt, sondern daran, dass es gehen könnte und trotzdem bleibt.
Ja, da fällt mir direkt was ein. Weil manche Pferde ja auch bleiben und es eigentlich nicht wollen, obwohl sie gehen könnten. Also das wird jetzt wieder kompliziert. Also ich habe noch ein Kundentelefonat im Ohr, die mir erzählt hat, ja, mein Pferd, also Pferd hochtraumatisiert, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und auf dem Paddock, wenn sie abmistet, ist er immer bei ihr und beißt sie aber permanent. Und dann sagt er, aber der könnte ja gehen. Ja, richtig. Wenn er gehen könnte, würde er das ja auch tun. Also er zeigt ja ganz offensichtlich, dass er in der Situation den Stress hat, aber der so hoch ist oder vielleicht schon diese Abhängigkeit so da ist, dass er eben nicht mehr gehen kann. Und da darf man dann natürlich auch wieder unterscheiden, ne, mit der Freiheit. Also wie ist das Pferd dann, wenn es bei mir ist?
Genau, also das wollte ich eigentlich damit sagen, es ist nur mal ein guter Tipp. Für mich war es logisch, für viele da draußen vielleicht nicht. Also dieses, dass das Pferd gehen könnte und trotzdem bleibt, also dieses gehen könnte, meine ich in dem Sinne, dass wir es erstens mal nicht bestrafen, wenn es jetzt einmal einen Schritt weggeht für uns, aber auch, dass es psychisch so stabil ist, dass es gehen kann, weil es halt nur gesund in der Birne ist, wenn ich das einmal so auf Deutsch sagen darf. Also über einen Totstellreflex, dass sie das böse Wort mal nochmal in den Mund nehmen, haben wir ja schon gesprochen. Es gibt ja aber noch diesen vierten Schutzreflex und auf den können wir ja passend zu dem Thema heute leider ja nochmal schon ein bisschen tiefer nochmal einsteigen, Kathi, oder? Weil den haben wir ja so noch nicht wirklich erklärt. Und zwar die erlernte Hilflosigkeit. Und das ist ja leider genau das, was man sieht, wenn die in der Freiarbeit, sei es jetzt zirzensig oder was auch immer, das ist ja komplett wurscht eigentlich, wenn die im Endeffekt dieses komplette Abspulen haben. Also zum Beispiel, wenn man in der Bewegung ist, wird sich das Ganze ja definitiv so zeigen, dieses Ohren sind nach hinten angetackert und dann geht nur der Kopf so richtig schön nach unten und nach vorne. Und dann galoppieren die so Vollgas hinter dir her oder auf dich zu. Wenn die oft in die Halle reingelassen werden, galoppieren doch diese ganz oft so komisch auf die Menschen zu. Und das wird man jetzt mal dass wir das gleich mal pauschal drüber hauen, als erlernte Hilflosigkeit einstufen. Also die Frage ist ja, warum pochen wir schon wieder drauf, dass das schlecht ist? Also was steckt eigentlich dahinter? Was passiert da im Pferd eigentlich wirklich? Und wie kann es denn dann sein, dass die Pferde da überhaupt landen, in diesem vierten Schutzreflex?
Also das ist ja auch ein Begriff aus der Verhaltensforschung, den es ja auch bei Menschen wirklich gibt. Und es bedeutet, dass wenn eben ein Tier wiederholt Situationen erlebt, in denen es keine Kontrolle hat, also keinen Ausweg sozusagen findet, hört es da irgendwann auf, darauf zu reagieren. Also wenn jetzt jedes Mal das Nein übergangen wird, sagt es irgendwann immer Nein. So ganz einfach runtergebrochen sozusagen. Wenn jetzt also das nach wie vor jedes Mal alles übergangen wird, lernt das Pferd, es ist egal, was ich mache, das bringt alles nichts, geht sozusagen in die Resignation, was von außen halt ruhig ausschaut, entspannt ausschaut, aber in Wirklichkeit ganz hohes Stresspotenzial hat.
Genau. Also das heißt, das kommt ja wieder nicht von heute auf morgen. Also mein Pferd, wenn ich das jetzt ein paar Wochen mache, dann war der nicht in der erlernten Hilflosigkeit gleich drin automatisch, sondern das sind ja wieder diese aufbauenden Prozesse. Also das heißt, wir haben ja als allererstes immer den Fluchtreflex, dann haben wir einen Kampfreflex, einen Todscherreflex und dann die erlernte Hilflosigkeit ist ja dann nur der vierte, noch viel dramatischere. Im Endeffekt ist es wieder eine Entwicklung und je nachdem, wo ich halt mit dem Pferd starte, bin ich da halt schneller oder weniger schnell drinnen. Und es muss ja gar nicht immer nur dieses Nein sagen vom Pferd sein. Also die Pferde wollen ja grundsätzlich immer alles richtig machen. Das ist ja eigentlich das Tolle an Pferde. Das heißt, das kann ja zum Beispiel aber auch schon nur reichen, jetzt wie in meinem Fall, dass wenn ich diesen Seitengang vor ihm verlangt habe und er das super gut schnell gemacht hat, dass ich halt nicht gleich irgendwie das eine halbe Bahn mache, sondern einfach mal einen Schritt, ein Schritt, zwei Schritt, drei Schritt, Pause, Reflexionsphase, Verarbeitungsphase erstens mal, also das Gelernte dann, wo sich setzen kann in der Phase, weil in der Bewegung ist es ja wieder nicht möglich, also erst in der Reflexion finden ja diese Verknüpfungen statt, dass das Pferd wirklich auch nachhaltig lernt. Und aber er ist ja auch wie eine Art Lohnung im Endeffekt zum Sehen. Also dass das Pferd einfach kurz Ruhe hat und nicht diesen Dauerimpuls ja im Endeffekt aushalten und abarbeiten muss. Also so kann ja unglaublich ein Pferd motivieren, wenn ich sage, okay, es zeigt kurz das gewünschte Verhalten, was auch immer es ist, dann wird man gleich wieder kurz Pause machen. Und dann kann ich das stückweise immer weiter aufbauen.
Aber jetzt hat es doch gerade so gut funktioniert, jetzt machen wir doch noch gleich drei Schritte.
Genau. Ja, genau. Und das ist das. Sehr guter Einwand, genau. Und das ist es, wo wir uns selber einfach mal an Zügel nehmen dürfen.
Und da jetzt vielleicht auch wieder nochmal einmal so einen Menschenvergleich herzustellen. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man ist in einem Raum mit einer Person, die ziemlich präsent ist, die vielleicht so ein bisschen auf einen emotional sehr dominant wirkt. Und du weißt genau, wenn du der jetzt widersprichst, dann gibt's Ärger. Also was magst du? Du lächeln und winken, ne? Mal schön Ja sagen, machst mit, aber jetzt nicht unbedingt, weil du das ja willst, sondern weil es für dich leichter ist, um mit der Situation irgendwie klarzukommen. Und es gibt da ein Phänomen.
Phänomen, ja. Psychologisches Phänomen.
Ja, genau. Was sich Stockholm-Syndrom nennt. Das ist, wenn Menschen beginnen, sich mit der Person zu identifizieren, von der sie in der Situation gerade abhängig sind. Und eventuell könnte beim Pferd da eben sowas Ähnliches entstehen, eine Art Anpassungsverhalten aus diesem anhaltenden Stress ohne quasi richtigen Ausweg. Also der Begriff Stockholm-Syndrom entstand nach einem Banküberfall, eben in Stockholm, im Jahr 1973. Und da wurden Geiseln über mehrere Tage von ihren Entführern festgehalten und begannen plötzlich sogar Sympathie für ihre Geiselnehmer zu entwickeln. Eine Geisel hatte sogar später eine Liebesbeziehung zu einem der Täter. Also kann man sich jetzt irgendwie gar nicht vorstellen, klingt total verrückt. Manche haben dann sogar vor Gericht die Täter verteidigt. Und jetzt ist ja die Frage, warum sollten Menschen die Personen verteidigen, die sie ja vorher wirklich bedroht haben? Also man kann das auch im Internet, gibt es da noch Videos dazu. Das war schon hier mit riesen Polizei, Aufgebot und es war schon ernst. Wenn jetzt aber der Mensch in einer Situation ist, in der Flucht nicht möglich ist, Widerstand ja womöglich gefährlich werden kann, weil die waren ja auch bewaffnet, entsteht da eben so eine Abhängigkeit. Und wenn die Kontrolle dann komplett bei dieser anderen Person liegt, versucht das Gehirn irgendwie eine Strategie zu entwickeln, um diese Situation psychisch überhaupt aushalten zu können. Und eine dieser Strategien ist eben diese emotionale Anpassung. Und da werden sogar kleinste positive Signale von, in dem Fall den Tätern, als positiv gewertet. Also da kann ein freundlicher Blick oder mal ein ruhiges Wort oder einfach nur ein kurzer Moment, in denen vielleicht mal der Druck so ein bisschen rausgeht, schon reichen. Und das Gehirn interpretiert das als Sicherheit, was ja aber überhaupt keine wirkliche Sicherheit ist, weil die Situation ist ja nach wie vor schlimm. Aber das Nervensystem versucht da irgendwie Stabilität herzustellen. Und Psychologen sehen das heute eher eben als eine Art Überlebensstrategie und natürlich nicht als wahre emotionale Bindung.
Ja, ich finde das auch total spannend. Und vor allem, das kann man ja wirklich wieder aufs Pferd auch übertragen. Wenn ein Tier wiederholt Situationen erlebt, in denen es nicht fliehen kann, keine Kontrolle hat und sich durch Druck, und Druck kann ja wieder ganz viele Gesichter haben, muss nicht dramatisch sein, aber eben es muss sich anpassen durch diese Art Druck, beginnt das Nervensystem ebenfalls sich anzupassen. Das Ergebnis ist oft diese extrem hohe Aufmerksamkeit auf diesen Menschen, diese schnelle Reaktionen auf kleinste Signale und scheinbare Kooperation. Also genau das, was wir eigentlich am Anfang gesagt haben, im Endeffekt, dass die so wie so Lichtschalter funktionieren und egal welchen Knopf du drückst, bam, 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 spulen die alles in einer Windeseile ab, was man irgendwie von ihnen verlangen könnte. Und dabei sieht man ja, wie gesagt, wieder an den Stressmarkern festgemacht, wie enorm die unter Druck stehen. Und es gibt ja im Pferdebereich generell immer den Satz, ja, mein Pferd, der möchte immer unbedingt gefallen. Also der tut immer alles, der ist so super motiviert, der möchte immer gefallen. Ja, das stimmt grundsätzlich, Pferde wollen immer gefallen, weil Pferde immer auf Sicherheit und auf Bindung ausgelegt sind. Also es ist ganz eigentlich natürlich, das ist jetzt nichts Angezüchtetes oder irgendwie, weil unser Pferd uns so super toll findet, sondern es ist immer Grundbedürfnis, ganz neutral, unromantisch betrachtet, dass ein Pferd immer Bindung aufbauen möchte zum Mensch, egal wie der Mensch erstmal ist, sobald das Pferd aus der Herde draußen ist, weil dann sind ja mir seine Ersatzherde sozusagen. Und mir kommt da immer so der Satz, wenn ich das höre, dieser vorauseilende Gehorsam. Also das, was du auch gemeint hast, dass die alles Mögliche nacheinander abspulen, um gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich gerade anbieten oder was ist es eigentlich, das Kommando. Die spulen ja oft alles ab. Genau das, was ja meiner damals auch angefangen hat mit dem Seitengang, dass der da gar nicht mehr aufgehört hat. Oder wenn ich schon in die Nähe von meinem Zeigefinger, dass der nach oben ging, hat der schon fort das abgespult. Genau das ist ja da gemeint. Und eben bei absoluter Nichtentspannung spiegelt das ja eins zu eins das eigentlich wieder. Und wenn wir es jetzt vielleicht nochmal mit dem Beispiel vom Hinlegen vergleichen, wie man das ja oft so auf Social Media auch sieht, da kann sich jeder sein eigenes Bild machen, würde ich mal sagen. Also es gibt ja entweder die Pferde, die wo sich total hektisch hinlegen, das hatten wir ja schon kurz. Das heißt, die sind eigentlich die ganze Zeit, auch wenn die unten sind, auf 7:30 Stellung. Also das heißt, entweder muss ein Leckerli nachgeschoben werden oder man kniet sich dann neben die und probiert die irgendwie am Boden zu halten, irgendwie mit gut zureden oder was auch immer. Und man sieht aber definitiv, dass die nicht in einem Entspannungszustand sind. Das heißt, eigentlich ist es ein Fluchtmodus im Liegen. Also die sind ja wirklich die ganze Zeit auf 7:30. Oder es gibt dann noch die anderen Pferde und die sind dann in die Shows meines Erachtens oft die, wo sich gar nicht mehr bewegen. Also die, wo dann ja wirklich gefühlt Stunden da liegen und du da gar nichts mehr siehst in diesen Pferden. Und das ist ja eigentlich dieses Konträre, was wir auch schon angesprochen haben, was man da mal beobachten darf, weil das ist genauso nicht normal. Also ein Pferd, was nicht mehr an seiner Umwelt teilnimmt, ist nicht normal. Wenn ich da eine Riesenshow habe, Musik ohne Ende, also das ist ja schon was auch was ich mir generell überlegen darf, muss ich in so einer Show nice sitzen und also ich höre auch gern laut die Musik, aber nicht bei den Pferden. Und in so einer Halle kann ich mittlerweile nicht mehr reingehen, weil wenn man sich das einmal als Pferd vorstellt, das ist mir selber als Mensch mittlerweile zu laut. Also ich finde, also entweder ist das extremer geworden in den letzten 10 Jahren, Ich finde, das war früher nicht so exorbitant, dass das nur auf Party und auf mega laut ist. Dann nimmt man nur die ganzen Lichter und Pyrotechnik und was auch immer da dazu. Dann fährt vielleicht eine Kutsche im Vollspeed um die Pferde rum und die Pferde liegen da, wie wenn es irgendwie ein Möbelstück wäre. Also das brauchen wir jetzt irgendwie keiner mehr erzählen, dass das nur ein gesundes Verhalten von einem Fluchttier ist.
Also ich habe mir da irgend so einen Ausschnitt auch von so einer Show im Internet jetzt nochmal angeguckt. Und ich muss sagen, da war wirklich der Punkt irgendwann erreicht, wo ich mir dachte, oh Mann, da sitzt ein Pferd mit so die Ohren hängen auf 7:30 und es sitzt einfach da in dieser riesen Halle und du denkst dir, wie unwürdig. Pferde, die ja so erhabene, imposante Tiere sind, werden da abgestellt wie so Zirkusaffen. Es tut mir leid, das Bild sah so furchtbar aus. Wir wollten ja eigentlich nicht schimpfen, gell? Aber das muss
ich jetzt kurz sagen. Ich wollte gerade sagen, es hat doch jetzt richtig lang gedauert, weil in der Vorbereitung haben wir eigentlich befürchtet, dass das viel schneller passiert, dieser Punkt. Ja, es ist so. Ja, es sind Zirkusmarionetten oder diese Showmarionetten. Das ist, die Frage ist, ist das wirklich so schön zum Zuschauen? Ich finde, genau wie du sagst, ab irgendeinem Punkt ist es erreicht, wo es eigentlich irgendwo mal zum Nachdenken anregen sollte, was man da sieht und ob das wirklich nur so toll ist. Warum muss ein Pferd in einer tobenden Kulisse irgendwie da 5 Minuten rumsitzen? Warum? Was sagt mir das?
Das ist halt leider dieses Dramatische an der Freiarbeit, eben, dass es total spektakulär aussieht, dass es magisch wirkt, harmonisch wirkt, außergewöhnlich wirkt, aber Freiheit ist eben nicht nur dieses Bild, sondern auch so ein innerer Zustand, den man da mal hinterfragen darf, ob der wirklich auch so da ist. Was ich abschließend noch an Schimpfereien, was ja dann auch noch ist, dann siehst du da diese hübsche Frau in ihrem Feenkostüm, die sich dann auf diesen Schimmel schwingt und dann aber barfuß die Sporen dran hat und da dann schön harmonisch die Hacken da rein donnert. Also da war auch nichts mit feinen Hilfen.
Barfußsporen. Aber das ist richtig verstanden. Ja, die hatte Barfußsporen.
Ja, na halt, die war barfuß und hatte Sporen.
Ja.
Oder hat sie so Schleicherler. In Oberfranken sagt man Schleicherler, Turnschleicherler. Ich weiß nicht, wie sagten ihr dazu?
Haben wir nicht einmal Bartschen schon gehört? Nee. So, jetzt sind wir schon wieder bei der Schuhthematik. Das lassen wir vielleicht lieber. Ja, spannend. Das Video kannst du schon mal privat schicken, das möchte ich mal anschauen. Also barfuß mit Sporen, ich stelle es mir einfach gerade bildlich, modisch vor, ist vielleicht auch schon Augenweide für sich, ja, ganz spannend. Was es gibt. Weil du jetzt gerade das hattest.
Nagel mich nicht fest auf das Barfuß. Wie gesagt, ich glaube, es war ein Schleicherler.
Wir können es nochmal nachprüfen in der Regie, okay? Weil du ja vorhin das gesagt hast, Schmidt, jeder möchte, dass sein Pferd ohne Strick ihm folgt. Ja, das ist schon wirklich so ein Trend, muss aber ja gar nicht negativ sein. Also wir machen das ja im Endeffekt auch, also wenn wir die Grundlage nach dem Timo trainieren, machen wir nicht nur das Pferd an sich in der Psyche wirklich richtig stark und gesund, sondern unter anderem baut das Pferd ja auch ganz eine starke Bindung zu uns auf. Und wenn das dann der Fall ist, also das kommt wieder intrinsisch, diese Entwicklung kommt nicht von heute auf morgen, die bringen wir auch nicht bei mit Strick oder Longiergerte oder sonst irgendwas und lassen es dann weg, sondern die bildet sich von selber. Also das Pferd fixiert uns dann ganz automatisch irgendwann von selbst, wenn das Training anschlägt, kann man jetzt so mal ganz pauschal sagen, oder? Da können wir noch irgendwann in Ruhe drauf eingehen. Und dann sieht man, wie Freiheit wirklich funktioniert aus meiner Sicht, weil das Pferd schließt sich uns dann wirklich freiwillig an, auch wenn es nicht muss, und folgt uns. Es schaut aber komplett anders aus. Also wenn uns ein Pferd folgt, dann geht es nicht neben uns, sondern das geht ja hinter uns. Aber eben nicht beigebracht, indem dass wir immer sagen, wie so klassisches Führtraining, nee, du musst hinter uns gehen, sondern das ordnet sich irgendwann ganz automatisch von sich aus hinter uns ein. Also unser Abschlusssatz für heute. Freiarbeit ist nicht automatisch schlecht. Das wollen wir gar nicht damit sagen. Aber sie wird oft extrem falsch interpretiert. Viele Pferde wirken ruhig, weil sie resigniert haben. Und viele wirken verbunden, weil sie gelernt haben, sich anzupassen. Und aus unserer Sicht ist das gefährlichste Pferdetraining das, bei dem das Pferd still wird. Und wir denken, das wäre Erfolg.
Halleluja, jetzt kommt wieder der strukturierte Abschluss. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn's jetzt im Kopf rattert, willkommen in der Reflexionsphase. Vielleicht schaut ihr das nächste Freiheitsdressur-Video jetzt mit etwas anderen Augen.
Jetzt erstmal Pause machen, Gedanken sortieren und die Mähne schütteln. Gebt uns gern Bescheid, was hängen bleibt oder Fragen aufwirft. Gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Schickt die Folge an eine Person weiter, die sie unbedingt hören sollte, oder teilt sie in eurer Story. Denn je mehr Menschen anfangen, Pferde wirklich zu verstehen, desto mehr verändert sich in dieser Branche. Und genau dafür machen wir diesen Podcast. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr mitdenkt und danke, dass ihr diese Perspektive weitertragt. Bis dahin,
wir sind raus!